Ein ganzes Leben ist kurz, manchmal sehr kurz. Und wer weiß, vielleicht endet unser Leben schon eine Stunde oder sogar eine Minute, nachdem wir beschlossen haben, uns ganz Spirit oder Gott hinzugeben. Das ist gut möglich, denn wir können uns auf nichts verlassen, was vergeht, und schon gar nicht auf das Leben. Somit heiße ich dich wieder herzlich willkommen bei Himana, verwurzelt, bewusst, wachsend. Ich bin Dorothea, spirituelle Mentorin, Schwellenbegleiterin und Naturcoachin. Heute möchte ich dich mitnehmen auf einen ganz besonderen Podcast. Ja, denn ich möchte über etwas sprechen, was ich schon länger tun wollte. Und ich habe heute mit einem meiner Gebete, kann ich schon sagen, von Teresa von Avila begonnen. Sie ist für mich wie eine Seelenfreundin aus einer anderen Zeit. Und ich sag dir auch warum. Weil sie mir immer wieder hilft, mich zu erinnern daran, was wesentlich ist und was ich nicht mehr aufschieben sollte. Teresa hat vor über 500 Jahren gelebt, in einer Zeit, in der die Frauen in Klöster verschwanden, weil die Welt draußen für sie überhaupt keinen Raum für ihre Tiefe hatten, wenn sie anders gedacht hatten. Und doch, oder vielleicht gerade deswegen, hat sie geschrieben, gebetet und gelebt mit einer solchen Klarheit, dass ihre Worte bis heute nachhallen. Sie schreibt in der Sprache ihrer Zeit natürlich, aber in einer Kraft, die in jeder Zeit ankommt. Wie gesagt, ein ganzes Leben ist kurz, manchmal sehr kurz. Und wer weiß, vielleicht endet unser Leben schon eine Stunde oder sogar eine Minute, nachdem wir beschlossen haben, uns ganz Gott hinzugeben. Und wenn du das mal ein bisschen übersetzt in unseren Alltag, in unsere jetzige Zeit, dann meint sie, hör auf zu denken, du hättest noch ewig Zeit, um ganz in dich hineinzuhören. Um wirklich Ja zu sagen zu dem, was du längst in dir spürst. Teresa sagt auch, wir dürfen nicht mal mit einem einzigen weiteren Tag rechnen. Vielleicht gehören wir zu denen, die, obwohl wir mitten im Leben stehen, ganz normal mit allem drum und dran, doch diesen Wunsch in uns tragen, das Richtige zu tun. Ja, vielleicht beten wir auch nicht jeden Tag. Das mache ich auch nicht. Vielleicht stolpern wir eher durchs Leben, als dass wir aufrecht gehen. Aber irgendwo in uns gibt's diesen Punkt, wo wir wissen, da ist noch mehr. Und dann hat sie noch so einen Satz dazu gefügt, den ich auch nicht vergessen werde. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich finde, genau da beginnt das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte. Nämlich, wo ist dein Schatz geblieben? Und ich meine es nicht dein Partner oder deine Partnerin. Was ist dir wirklich wichtig? Und warum hören wir so oft nicht auf diese innere Stimme in uns, die uns längst sagen würde, wenn wir denn hinhören würden? Ich meine jetzt auch nicht dieses romantisierte Folge eurer inneren Stimme aus dem Kalenderblatt. Nein, ich meine dieses ehrliche, manchmal ganz schön, diese unbequeme Stimme, die sagt, das tut dir nicht gut. Oder du verrätst dich gerade. Oder auch, du weißt ganz genau, dass du was ändern solltest. Diese Stimme, die keine Beweise braucht, die auch keine PowerPoint-Folie mit Argumenten liefert, wirklich, sondern einfach da ist, so wie ein inneres Wissen. Und wie oft überhören wir dieses Wissen, diese Stimme? Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil wir daran gewöhnt sind, auch alles andere wichtiger zu nehmen. Unser Alltag verschluckt uns ja auch oft. Die Meinung anderer, unser Pflichtgefühl, ja, unser Bedürfnis, ja auch gemocht zu werden. Und auch, und das ist die bittere Wahrheit, finde ich, unsere Sucht nach dem Bild, wie etwas auszusehen hat. Diese Illusion, dass etwas nur dann richtig ist, wenn es perfekt ist. Wenn es glänzt, wenn es, sag ich mal, nach Erfolg aussieht. Wir sind so süchtig danach, dass wir manchmal sogar das Wahre übersehen, einfach weil es nicht nach dem aussieht, wie wir uns vorgestellt haben. Und weil es vielleicht sogar auch unbequem ist. Also ganz anders, als wie ich es mir ausgemalt habe. Und weißt du was? Genau dann ist es echt. Wenn du da sitzt und hörst, ist das jetzt nicht, du bist Diabetikerin. Und du denkst, oh, aber ich fühle mich gerade nicht gut und es gibt mir jetzt Trost. Tja, was hast du da gerade gehört? Genau, und was tust du? Und wenn du dann sagst, ich leide, dann kann ich dir sagen, du leidest, weil du dich selbst verrätst, dass du leidest. Dann frag ich dich, nutzt du das Leid gerade als Ausrede, als sogenanntes Schlupfloch, um nicht ehrlich mit dir zu sein? Du leidest dann noch mehr und dann gibt's wieder mehr Ausreden. Wirklich, willst du dir das selber noch weiter erzählen? Weil solange du dich selbst verrätst, wirst du immer eine Wunde brauchen, um dein Verhalten zu erklären. Du wirst immer jemanden brauchen, dem du die Schuld geben kannst. Weil du Diabetikerin bist, sage ich zum Beispiel, oder deine Mutter, dein Vater, dein Job, die Umstände. Aber du wirst dich nicht bewegen und du wirst dadurch auch nicht frei sein. Erst wenn du beginnst, auf deine eigene Wahrheit zu hören, kannst du die Wunde in dir loslassen. Erst wenn du diese innere Stimme nicht mehr übergehst, brauchst du keine Geschichte mehr, um dich klein zu halten. Ich sehe das oft in meiner Praxis bei Frauen, die mitten im Leben stehen, die wirklich gebildet sind, die klug sind, erfahren, viel Lebenserfahrung haben, aber sich selbst keine Freude mehr erlauben, die nur noch für andere da sind oder sich über andere definieren, die sich nicht mal mehr erinnern, was sie wirklich wollen, weil sie so lange funktioniert haben. Es ist oft so in Helferberufen, Heilerberufen, in Familien, in Beziehungen. Und wenn ich sie frage, wann hast du zuletzt etwas nur für dich getan, dann wird es oft still. Dann wird es mit einem Lächeln oft übergangen. Hinter dem Lächeln treten dann oft Tränen auf. Und ich sehe, diese Frauen spüren genau, dass sie sich selbst gerade nicht leben, dass sie innerlich längst an einer Schwelle stehen. Aber der Schritt über diese Schwelle, der macht Angst. Und das verstehe ich. Denn genau an dieser Schwelle war ich auch mal. Und da wartet nicht das, was wir kennen. Da wartet das, was wir in Wahrheit sind. Und das ist mächtig und kraftvoll und auch ehrlich. Und dann sei mal ehrlich, wollen wir das? Und deswegen kommen so viele von uns auch nicht darüber, weil es bedeutet, dass wir aufhören müssen, Ausreden zu finden, dass wir anfangen müssen, uns selbst zu vertrauen und dass wir uns nicht mehr verraten. Selbst dann nicht, wenn es auch wirklich unbequem wird. Das ist so eine tiefe Form von echter Spiritualität. Und vielleicht hast du diesen Punkt schon gespürt und vielleicht bist du dort gerade und fragst dich, wofür bin ich eigentlich geboren? Und damit meine ich nicht, was ist mein Beruf oder was muss ich tun, sondern was will durch mich ins Leben? Und das ist wirklich kein so ein banales Grübeln, denke ich. Das ist echt ein spiritueller, tiefer Impuls. Das ist, wie Theresa sagen würde, ein Sehnen, das nur beantwortet werden kann, wenn du alles loslässt, was dich ablenkt vom Wesentlichen. Und ich sag dir, es lohnt sich. Es lohnt sich, dieser Stimme zu folgen, weil dort deine Kraft beginnt. Weil du dort zurückfindest, nicht zu deiner alten Version, sondern zu deinem innersten Kern. Wenn du magst, natürlich begleite ich dich dabei, weil nichts anderes mache ich gerne, Schwellenbegleitung. Aber es ist unbequem, es ist nicht leicht. Aber es ist auch einerseits wunderschön. Und oft ist es genau der Moment, in dem du dich selbst zum ersten Mal wieder spüren lernst. Und das, was mich so beeindruckt, ist, selbst vor 500 Jahren hat diese brillante, außergewöhnliche Therese erkannt, dass Menschen sich ständig ablenken lassen. Wir sind ständig abgelenkt und gleichzeitig ständig angezogen, fühlen wir uns. Ablenkung, Anziehung, hin und her. Wir haben uns nicht verändert. Wir haben vielleicht fließend Wasser und eine tolle Heizung. Aber im Innersten sind wir selben geblieben. Und weißt du, je länger ich mich mit dieser Teresa von Avila beschäftige oder beschäftigt habe, desto klarer wurde mir, sie war nicht einfach nur eine Heilige oder Kirchenlehrerin, sie war für mich die Mystikerin. Im besten, tiefsten Sinne. Eine Frau, die mit Haut und Seele erfahren hat, was es heißt, sich von göttlichen rufen zu lassen und diesem Ruf nicht auszuweichen. Sie hat geschrieben, was viele bis heute nicht einmal zu fühlen wagen. Und das nicht aus so einer ätherischen Wolke heraus, sondern wirklich aus der Mitte des Lebens. Mitten in ihrem Zweifel, mitten in der Enge eines Klosters, das sie nicht gewählt hatte, aber in dem sie aufwachte. Sie wachte wirklich auf, weil sie irgendwann aufgehört hat, sich zu vertrösten, weil sie angefangen hat, hinzuhören auf das, was in ihr war. Teresa war nicht angepasst. Und bestimmt auch nicht bequem vielleicht in ihrer Zeit. Sie war da echt ehrlich. Und genau deshalb ist sie für mich bis heute eine der klarsten Stimmen, wenn es um Mystik geht. Denn Mystik beginnt nicht im Kopf, sondern in diesem Moment, in dem du merkst, ich kann nicht mehr anders. Ich will wirklich wahrhaftig leben. Genau das hat sie erlebt. Und genau das ist das, was ich heute mit dir teilen will. Diese Art von innerem Aufwachen, diese wieder über die Schwelle gehen, dieser Übergang, der so eng ist, dass du alles loslassen musst, was dich nicht mehr trägt. Wie bei einer Sanduhr. Und da fragt man sich auch, was macht eigentlich ein Mystiker oder eine Mystikerin aus? Diese Frage hat mich ja schon einige Zeit bewegt und ich glaube, es gibt da mehrere Dinge. Aber so ein zentrales Merkmal ist für mich, ein Mystiker oder Mystikerin ist jemand, dessen Verstand zumindest einmal im Leben regelrecht zerfetzt, zersplittert wurde. Und durch diesen inneren Bruch erlebt er oder sie etwas, was andere vielleicht nur in Gedanken durchspielen. Ja, während viele über das Göttliche sprechen, über die Natur Gottes, hat so ein Mystiker oder Mystikerin genau davon eine unmittelbare, leibhaftige Erfahrung gemacht. Das beste Beispiel dafür ist für mich die Elternschaft. Viele von euch, die das hier hören, sind vielleicht Eltern. Und ich frage dich, hat sich deine Vorstellung von Liebe verändert, nachdem ihr ein Kind bekommen habt? Also nicht die Theorie von Liebe, sondern diese ganz reale Erfahrung. Würdest du sagen, dass du heute anders über Elternsein denkst als noch davor? Und genau das meine ich. Diese Verschiebung von einem inneren Bild zu einer echten körperlichen Erfahrung. Und das ist Mystik. Wir können 100 Bücher über Elternschaft lesen, aber erst wenn das Kind auf der Welt ist, wenn du es erst im Arm hältst, wenn du diese Liebe spürst, die durch dich hindurchdringt, die keine Worte fassen können, dann verändert sich etwas tief in dir. Und du kannst es kaum beschreiben. Und doch, weißt du, ich werde nie mehr dieselbe Person sein wie vorher. So war es bei mir. Und wenn dann jemand kommt und sagt, warum sorgst du dich so? Deine Tochter ist doch längst erwachsen. Sie ist 40 oder sowas. Lass sie doch los endlich. Dann denkst du vielleicht, du verstehst es nicht. Denn Elternsein hört nie auf. Es ist ein Teil von dir geworden und den kennst du und den kannst du nicht einfach ablegen. Wer keine Kinder hat, mag das als Klammern empfinden. Aber für dich ist es ganz klar, das ist Liebe und die ist größer als Vernunft. Und genauso ist es mit einer mystischen Erfahrung. Sie gehört dem Menschen, der sie erlebt hat. Und niemand sonst kann sie wirklich verstehen. Du kannst sie nicht weitergeben, nicht erklären, nicht beweisen, aber sie verändert dich für immer. Ich habe in meinem Leben einige Menschen getroffen, die solchen Erfahrungen gemacht haben. Auch Menschen mit Nahtoderfahrungen. Einige davon waren sehr tief und bewegend. Und diese Art von Erfahrung, du wirst wortwörtlich, sag ich mal, aus deinem normalen Denken gerissen, aus deinem Willen, aus deiner Kontrolle. Du wirst hineingezogen in eine andere Dimension. Und das ist Mystik. Ein Erleben, das größer ist als du, das dich erschüttert und danach bist du nicht mehr dieselbe oder derselbe. Ein Mystiker oder eine Mystikerin ist jemand, der mit den Augen der Seele sieht. Jemand, der über das Schwere, ja ich sag das Erdgebundene hinausschaut. Jemand, der sich nicht vom kollektiven Gewicht festhalten lässt, das die meisten Menschen so am Boden hält. Frag dich wirklich selber mal, wie schaust du auf die Welt? Durch welche Brille guckst du? Bist du jemand, der sagt, ich will, dass sich nichts verändert? Oder bist du eine, die spürt, es muss sich etwas ändern? Und da gibt es kein schnelles Ja oder kein schnelles Nein, das du sagen musst. Du musst wirklich genau hinschauen, wie du die Dinge betrachtest, wie du hörst, wie du liest, wie du sprichst, deine Worte wählst. Gehörst du zu denen, die sagen, ich will nicht, dass sich was ändert, ich will nicht, dass es unbequem wird, ich will das Leichte wiederhaben, ich will es nicht hören, wenn es mich herausfordert, weil es anstrengend ist? Dann willst du dem, was ist, zusätzlich noch das Gewicht geben. Du willst es beschweren, du willst es festhalten und richtig verankern aus Angst. Oder bist du jemand, der sagt, lass uns mal hinschauen, was möglich ist. Lass uns das Gewicht mal abwerfen und dann neu entdecken, was daraus sich entwickelt. Lass uns neu denken. Visionärin und Visionär sein. Und das ist der Unterschied zwischen Erdenschwere und geistiger Weite. Und diese Sichtweise, sie entscheidet über alles, über jede Entscheidung in deinem Leben, über jedes Gespräch, jede Beziehung, jede gesellschaftliche Bewegung. Immer geht es darum, füge ich Schwere hinzu oder befreie ich mich davon? Und ganz ehrlich, diese ganzen Geschichten vom du schaffst dir deine Realität, das finde ich aus meiner Sicht ist gefährlicher Unsinn. Weißt du, was das ist? Für mich ist es spiritueller Kapitalismus. Diese Vorstellung, du müsstest nur an den richtigen Stellen schnipsen, wünschen, affirmieren, ein Vision Board basteln und zack, Erfolg, Gesundheit, Reichtum. Ja, wie die Dorothy in den roten Zauberschuhen. Ich will das, ich will dies. Nein, so funktioniert das nicht. Es sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinem Leben. Und weißt du was, ich würde wirklich gern sehen, wie diesen ganzen Manifestier dir deine Realität Leute das mal besser hinbekommen. Und ganz ehrlich, ich sag mal, da draußen ist jemand zum Beispiel, der Menschen tötet. Wie oft haben wir das erlebt? Hat der auch seine Realität so erschaffen? Ging's da ums Geld? Nein. Der Punkt, an dem du wirklich deine Realität gestaltest, liegt nicht in irgendwelchen Manifestationsritualen, sondern in den winzig kleinen Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Genau hier, in diesem Moment. Und diese Mikroentscheidungen, das sind die Hebel. Entweder schleuderst du damit geistiges Chaos in die Welt, oder du setzt Gnade in Bewegung. Gnade, weil du Liebe gewählt hast. Und weißt du, was das normale Ego dazu sagt? Dieses alte Ego, das noch so in den Sternen noch so raufgehängt, im Glamour hängt, das sagt vielleicht, ja, könnte sein, aber ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig genug für mich ist. Gnade. Und genau hier kommt die Ego-Seite der Sanduhr ins Spiel. Die verletzte Seite, die gekränkt wurde. Ich habe das oft erlebt, besonders bei meiner Arbeit. Es gibt Menschen, meistens Frauen, die fragen mich immer wieder, was ist mein Vertrag? Denn es gibt die heiligen Verträge. Was ist meine Lebensaufgabe? Was ist mein heiliger Auftrag? Und wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich, was sie eigentlich suchen. Ist nicht ein Auftrag. Sie wollen etwas, vielleicht was Größeres. Sie wollen oft zurück zu denen, die sie vielleicht mal verletzt oder vielleicht nicht gesehen haben, und ihnen zeigen, was sie sind. Ich bin doch wer, seht her. Aber darum geht es gar nicht, so einen glamourösen Auftrag zu haben, der vielleicht so eine Art Applaus bekommt. Es geht nicht um eine schillernde Rolle, sondern um die Frage, bist du bereit, wirklich zu wirken? Oder willst du nur glänzen? Was viele suchen, ist in Wahrheit ein Weg, sich, ich sage jetzt mal ganz brutal, sich zu rächen, verpackt in Spiritualität. Eine Möglichkeit, endlich gesehen zu werden von denen, die sie übergangen haben. Und man kann es auch nennen als höchstes Potenzial. Aber in Wirklichkeit wollen sie, dass jemand sagt, oh meine Güte, ich wusste gar nicht, dass du so besonders bist. Wie konnten wir dich übersehen? Und das ist kein Erwachen. Das ist eine alte Wunde, die sich einen Heiligenschein aufgesetzt hat. Ich weiß, ich bin heute etwas krass, aber ich muss das einfach mal sagen. Was wir wirklich besprechen müssen, ist der Weg durch diese Sanduhr, dieser Übergang. Was braucht es heute, um wirklich heil zu werden? Denn so wie wir Heilung aktuell sehen und praktizieren, so funktioniert sie nicht. Ein großer Grund dafür ist, wir versuchen Heilung mit dem Verstand zu machen. Wir haben uns immer weiter aus dem Körper zurückgezogen und unser ganzes Wesen in unseren Kopf gepresst. Wir leben quasi nur noch von oben, also vom Hals an aufwärts, sitzen den ganzen Tag rum und nennen Gehen jetzt Sport. Ja, ehrlich, also früher bin ich zur Schule gelaufen und heute heißt das Training. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ist es auch manchmal flottes Gehen und es wird als Sport bezeichnet. Und wenn ich mit anderen Menschen, die Hunde haben, gehen, heißt es Social Walking. Also ich bin ganz baff mit diesen Ausdrücken. Also willst du spazieren gehen? Nein, du musst erst deine Sportschuhe anziehen oder eine App starten. Früher bin ich einfach nur gegangen, fertig, ohne Trekking, ohne Funktionskleidung. Das mache ich ja heute noch. Heute brauchen wir dafür fast zig Paar Sneakers und noch ein Stirnband dazu. Und wir reden uns ein, das ist Fortschritt. Aber weißt du, warum ich das erzähle? Weil genau darin unser Problem liegt. Wir haben alles, wirklich alles umbenannt, um es irgendwie größer und toller, bedeutender erscheinen zu lassen. Wir sagen nicht mehr, ich esse was. Wir sagen, ich ernähre mich bewusst. Wir sagen nicht mehr, ich habe einen Salat gekauft, sondern wir sagen, ich habe biologisch-organisches Demeter-zertifiziertes Blattgrün gekauft. Komm schon, das ist Salat. Und wenn er so gesund ist, warum sind wir dann kränker denn je? Das bringt mich zu einer sogenannten, ja, zu unserem sogenannten Gesundheitssystem. Oder besser zu dem Bild davon. Denn wir sagen ja auch oft, die Negativität macht krank. Und ich bitte dich, wenn das so wahr wäre, ja, müsste in Deutschland jede Woche jemand umfallen. Und trotzdem halten viele an dieser Idee fest, wenn ich krank bin, dann muss das an meiner negativen Einstellung liegen. Es muss einen Grund geben. Eine schlechte Kindheit, ein Glaubenssatz, ein unaufgearbeitetes Trauma. Aber ich finde, das ist Quatsch. Wir sind alle so süchtig nach einfachen Erklärungen, dass wir uns einreden, es gäbe nur eine Ursache für unsere Krankheit, unser Unglück, unsere Krise. Wir wollen das Leben reduzieren, vereinfachen, katalogisieren, aber so funktioniert das Leben nicht. Die ganze Fülle deines Daseins hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist, mit allen Guten und allen Schwierigen und allem dazwischen. Und ich sagte, das ist nie nur eine Sache. Und deshalb ist es auch nicht nur eine Lösung, die es gibt und die dich heilt. Es braucht ein ganzheitliches Verstehen. Es braucht eine Wandlung, eine Transformation, einen echten Übergang und einen echten Durchgang. Und dieser Übergang, der ist eng, wie das Nadelöhr in der Mitte einer Sanduhr. Und du kommst nur durch, wenn du bereit bist, deinen Anspruch auf Kontrolle loszulassen, deinen Drang, alles mit dem Verstand verstehen zu wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, die glaubt, wenn ich nur den Grund kenne, warum etwas passiert, dann kann ich's beheben. Aber oft gibt es keinen Grund oder es gibt zigtausend. Und du kannst dir dann einen aussuchen. Nimm einen, irgendeinen und komm in Bewegung. Ja, sonst drehst du dich ja ewig im Kreis. Dann nimm einfach einen Grund und glaub mir, du langweilst dich selbst damit und alle anderen gleich mit. Also, wenn du morgen früh aufwachst und dir denkst, wenn ich nur wüsste, warum, dann sag dir selbst, ist mir echt egal, ich mache jetzt trotzdem weiter. Denn manchmal ist genau das die eigentliche spirituelle Reife, dass du nicht mehr auf die perfekte Antwort wartest, sondern einfach den nächsten kleinen, mutigen Schritt gehst. Dass du die Frage mitträgst, aber dich nicht mehr von ihr lähmen lässt. Und vielleicht ist das sogar die Wahrheit hinter allem, dass der Weg sich erst zeigt, wenn du losgehst. Und nicht einen Moment früher. Und ein Wort, das ich dir heute nach diesem langen Podcast mit am Ende mitgeben möchte, stammt, wie es soll es anders sein, von Teresa von Avila, die sagt, tu, was du kannst. Gott wird das Übrige tun. Vertraue und geh. Und genau das wünsche ich dir, dass du gehst in deinem Tempo, in deiner Wahrheit. Und wenn du dir Begleitung auf diesem Weg wünschst, wenn du dich an einer Schwelle wiederfindest und nicht weiter weißt, dann schau gerne auf meiner Seite nach und melde dich. Ich begleite gerne Menschen, die hinter die Kulisse schauen wollen und die Menschen, die genau an diesem Punkt sind und ehrlich, tief und mit ganzem Herzen Veränderung wünschen. Für heute, atme tief, lass los und erinnere dich, du musst nicht alles verstehen, um trotzdem weiterzugehen. Bis bald, deine Dorothea.